wir starten?
Ja,
lass uns loslegen.
Dann jetzt wichtig, ein herzliches Willkommen heute zu unserem Finding Answers Talk.
Wir sind Anna und Lena von Dialego und wir machen Kundenzentrierung einfach.
Heute geht es um das Konzept der mentalen Verfügbarkeit.
Und wie immer starten wir erstmal mit unseren drei Antworten.
Antwort 1. Marken sind umso stärker, je präsenter sie sind.
Antwort 2. Neben physischer ist vor allen Dingen die mentale Verfügbarkeit entscheidend.
Und Antwort 3. Du brauchst genaue Kenntnis darüber, wie das typische Nutzungsverhalten in deiner Kategorie aussieht.
Finding Answers Talk.
Der Dialego Podcast.
Ja, wir haben heute ein wirklich so ein Konzept mitgebracht, was in aller Munde ist. Zumindest in meiner Bubble habe ich so das Gefühl, alle sprechen über mentale Verfügbarkeit und über das Konzept von Byron Sharp und das nicht erst seit ein paar Monaten, sondern jetzt auch schon eine lange Zeit. Vor allen Dingen im Marketing. Es ist einfach was in vielen Marketingabteilungen auftaucht. Und wenn es da auftaucht, dann taucht es auch irgendwann bei uns auf. Weil dann geht es auch darum, wie kann man das messen. Und da hat Ehrenberg Bass auch ein Konzept auch schon mitgegeben, ein ganzes Buch geschrieben. Was bedeutet das denn, wenn wir jetzt uns ein Markentracking anschauen und mit dem Konzept der mentalen Verfügbarkeit arbeiten? Wie können wir denn kontrollieren, ob wir da im Marketing auch die richtigen Maßnahmen treffen?
Ich finde das sehr cool, dass es mal wieder eine neue Theorie gibt, über die viel gesprochen wird und was ich daran gut finde, dass sie so leicht nachvollziehbar ist. Also es geht nicht um irgendeinen komplexen Index, den man berechnen muss und es geht auch nicht um irgendwie etwas, was man sich ganz schwer vorstellen kann, sondern es ist relativ leicht nachzuvollziehen, worum es geht und dadurch vielleicht auch besonders gut anwendbar.
Es war auch so mein erster Gedanke, als ich davon gehört habe, war ich direkt ziemlich überzeugt davon. Zum einen von dem Marketingkonzept, aber vor allen Dingen auch davon, wie das Markentracking dann aussieht, weil es so einfach ist, es so leicht nachvollziehbar ist, genau wie du es gerade gesagt hast. Ne? Einfach erstmal diese Gründe, weil ich dachte, oh ja, das macht total Sinn für mich, auch wenn ich mich in mein Konsumentinnen-Dasein hineinversetze, macht es Sinn für mich, dass eine Marke für mich mental verfügbar sein muss in verschiedenen Situationen, damit ich dann auf sie zurückgreife. Und gerade im FMCG-Bereich, in dem wir einfach viel unterwegs sind, machte das für mich total viel Sinn, auch im Vergleich zu vielen Image-Batterien, die wir so tagtäglich abfragen. Und das hat auch alles seine Berechtigung auf jeden Fall. Aber ja, irgendwie fehlte mir da langsam auch so ein bisschen die Differenzierung, auch so diese ja, die Relevanz dann auch fürs Marketing, dass sie wirklich dann auch damit gearbeitet haben, mit so einem klassischen Brand-Tracking. Und dann habe ich das Gefühl, die sich jetzt so ein bisschen auf den Byron Sharp Ehrenberg Bass Weg machen, die sind da jetzt so voll drin, die leiten daraus dann auch ab, was zu tun ist. Und das hat mir direkt ganz gut gefallen.
Du meinst, es könnte das Marken-Image ablösen ein bisschen oder ist es eher eine Ergänzung?
Ich habe das Gefühl, es kann es auch ablösen. Also natürlich muss man sich immer noch Gedanken machen, auch über das Marken-Image. Aber so für die Differenzierung und für Markenwachstum sehe ich schon dieses Konzept der mentalen Verfügbarkeit als vielleicht noch wichtiger.
Okay, also für Markenwachstum sagst du vor allem.
Auf jeden Fall für Markenwachstum, ja. Aber darum geht es ja auch immer, wenn man sich mit Marke beschäftigt. Irgendwie möchte man ja wachsen und sich weiterentwickeln.
Was ist denn die mentale Verfügbarkeit? Sollen wir da einmal einsteigen?
Können wir gerne einsteigen. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück und ich teile auch mal für alle, die per Video dabei sind, den Bildschirm. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Byron Sharp, der gesagt hat, die Schlüsselaufgabe des Marketing ist es, eine Marke einfach zu kaufen zu machen für mehr Leute in mehr Situationen. Und das ist ja ein ganz einfacher Satz, bedeutet aber ein bisschen so ein Gegensatz zu dem Konzept, was auch viele verfolgen, so dieses Love Brand, ich muss wirklich in die Herzen meiner Kunden und Kundinnen kommen. Ich kümmere mich vor allen Dingen um meine StammkundInnen und verwende ganz viele meiner Marketingaktivitäten darauf hinzu, hey nein, ich muss ganz einfach zu kaufen sein und zwar für möglichst viele Leute, auch für diejenigen, die mich bisher nicht kaufen, in möglichst vielen Situationen.
Meinst du, das hängt zusammen? Also ich denke mir gerade, die Love Brand ist ja doch etwas, was immer wieder, worauf wir auch sehr viel achten, zum Beispiel beim Packungsrelaunch schauen wir auch sehr oft darauf, was machen denn die bisherigen Lieblingsverwender? Würden sie noch mit dabei bleiben, wenn die Marke sich wandelt und moderner wirkt oder ihr Aussehen verändert? Da gucken wir dann drauf, weil es immer heißt, die sollen wir nicht verlieren. Vollkommen zu Recht, denn das sind ja auch die, die die Kaufhäufigkeit oftmals hochhalten. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, naja, aber ist es wichtiger, neue Kunden zu gewinnen?
Ich glaube, Verpackung ist ja erstmal noch mal ein anderes Thema. Klar darf man auf jeden Fall nicht die aktuellen Kunden auch damit irgendwie verjagen oder dass sie einen nicht mehr finden, weil die brauchen ja auch eine ständige, hohe mentale Verfügbarkeit. Mhm. Also das heißt, mentale Verfügbarkeit in möglichst vielen Situationen muss mir diese Marke in den Kopf kommen, in möglichst vielen Verwendungssituationen oder wenn ich mich irgendwie, wenn ich die in der Kategorie kaufen möchte. Und das ist was, was nicht automatisch da bleibt. Wenn wir jetzt einmal eine Marke im Kopf haben und die nicht immer wieder uns bespielt, dann werden wir sie auch irgendwann nicht mehr im Kopf haben. Also nicht umsonst machen ja auch große Marken wie Apple oder Coca-Cola dauernd weiter Werbung. Und das heißt, man muss genauso auch die bestehenden Kunden immer wieder in diese Situation reinholen. Und wenn es dann schon Markenassets gibt, wie eine Verpackung, die gut wiedererkennbar ist, dann ist es natürlich total wichtig, diese auch weiter zu spielen. Und damit sowohl die bisherigen Kunden als auch neue Kunden anzusprechen.
Ich glaube auch, wir sollten relativ oft auf die Nichtnutzer oder auf die Light-User mal achten. Das kann ich voll nachvollziehen und geht dann ja in diese Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Wenn wir uns dann anschauen, wie geht das Konzept weiter, ist diese mentale Verfügbarkeit, also in möglichst vielen Situationen im Kopf zu sein. Und das geht über eine Awareness hinaus. Weil eine Awareness heißt ja, ich habe irgendwie schon mal von der Marke gehört. Mentale Verfügbarkeit heißt, in der Situation, dass ich Durst habe und es warm ist und ich ein kaltes Getränk kaufen möchte, fällt mir die Marke Coca-Cola ein oder fällt mir irgendeine Fritz-Cola ein, was auch immer. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis hinter der mentalen Verfügbarkeit. So auch als Zusammenspiel mit der physischen Verfügbarkeit, die natürlich auch gegeben sein muss. Und das auch total wichtig ist, weil wenn es mental verfügbar ist und ich finde es dann nicht im Supermarkt, dann ist auch doof. Aber diese mentale Verfügbarkeit ist halt das, was wir dann messen können und wo wir schauen können, wie steht denn die Marke auch im Vergleich zum Wettbewerb aktuell da und was sind mögliche Verwendungsanlässe, Category Entry Points, wie Ehrenberg Bass es nennt, die dann eine Relevanz haben.
Wie kommt man daran? Also wie erfahre ich, was die richtigen Category Entry Points sind?
Es gibt häufig im Unternehmen schon viele Hinweise darauf, weil schon Studien gemacht worden sind zur Kategorie, Usage and Attitude Studien, Verwendungsanlässe wurden schon rauf und runter untersucht. Das heißt, sowas kann man sammeln. Natürlich auch andere Daten, die man irgendwie hat, um einfach mal zu schauen, hey, auf was für eine Liste kommt man denn da in der Kategorie?
Ist das nur das, was ich für meine eigene Marke weiß oder muss ich echt auf die Kategorie gucken?
Auf die Kategorie. Also das ist ganz wichtig. Auch so eine Regel, dass man auf die Kategorie schaut und nicht auf die Marke. Ich finde, das wird in Markenstudien schon häufig gemacht, dass man da nicht zu eng rangeht, sondern eher breit von der Kategorie ausdenkt. Weil so die Überlegung dahinter ist auch immer, ja, der wichtigste Wettbewerber ist der größte Wettbewerber in der Kategorie. Das heißt, daran sollte man sich orientieren und irgendwie an der ganzen Kategorie und dann nicht nur in der Nische denken. Und wenn man das nicht hat, dann bietet es sich natürlich an, auch einfach nochmal Marktforschung zu machen, ne? Qualitativ, wenn man noch so gar nichts weiß, dass man mal schaut, auf welche Verwendungsanlässe, Category Entry Points kommt man denn da.
Ich dachte auch gerade, vielleicht muss man nochmal die Kategorie auch ganz genau im Blick haben, denn es ist natürlich definiert durch all die Trackings, die es so gibt. Ja. Eventuell ist aber die Wahrnehmung einer Kategorie auch eine andere. Also beispielsweise alkoholfreie Getränke ist auch immer die Frage, was gehört da wirklich zu und was nicht. Ja. Dass das vorher aus Sicht der Kunden nochmal geklärt ist, was sie darunter verstehen.
Ja, das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Also wir haben letztens auch mit einem Kunden gesprochen aus einer Kategorie, wo gar nicht so, also das war gar keine abgeschlossene, festgelegte Kategorie, sondern da gibt es Wettbewerber aus den verschiedensten Bereichen. Da ging es um Snacks. Snacks ist eh immer schwierig. Ja, das muss man auf jeden Fall erstmal rausfinden und dann auch irgendwann quantifizieren, sodass man dann weiß, okay, das sind irgendwie die 20 relevantesten Category Entry Points, die wir in so einer Studie dann auch abfragen können.
20, die Zahl ist
ja
doch so eine Zauberzahl.
Ja, also so, das gilt sowohl für die Marken, die man reinnimmt, als auch für die Category Entry Points. Also da kann man natürlich immer mal drüber reden, aber wenn man sich das überlegt, wir zeigen das auch gleich, wie man es abfragt, dann ist irgendwann die Ermüdung für die Befragten einfach so groß. Ne? Das ist einfach die Grenze, dass man sich da so auf 15, 20 und wenn es mal 22 sind, ist auch okay, beschränken sollte. Und es reicht aber meistens auch, weil man dann sonst in so Nischen-Category-Entry-Points reinkommt, die man natürlich betrachten sollte. Also klassisch sind so Feiertage, irgendwie ja zu Ostern oder wie auch immer. Das ist natürlich wichtig für eine Marke, aber vielleicht für das Tracking und für die Messung der Markenstärke dann nicht ganz so wichtig.
Jetzt haben wir schon ganz oft von einfach gesprochen. Ich glaube, wir gehen mal Richtung einfach, um klarzumachen, wie einfach denn die Abfrage für die Befragten ist.
Genau.
Und warum das auch wichtig ist, sehen wir ja immer wieder. Das meintest du gerade mit so Image-Batterien sind schon oftmals ermüdend für Befragte. Das, also man macht es so gerne, weil es so einfach ist, als Marktforscher noch ein Image-Item zu formulieren und das skaliert abzufragen, weil man dadurch glaubt, man erhält halt eine noch tiefere Datenbasis, die man noch besser analysieren kann. Auch ich mache das natürlich gerne und wir haben es auch schon ganz oft gemacht, um darüber dann multivariate Analysen zu fahren. Das ist, hat seine Berechtigung, aber wir sehen ja doch immer wieder, dass es manchmal ermüdend ist. Und ermüdend bedeutet oftmals, dass die Befragungsergebnisse langsam etwas schwächer werden im Laufe einer Befragungsdauer oder dass halt, ja, weil die Aufmerksamkeit einfach sinkt und das Interesse daran wirklich, sich Mühe zu geben, richtig zu antworten. Manchmal soll man sich auch gar keine Mühe geben, das kommt ja noch dazu. Denn lieber fragt man ja das ab, was man schnell verfügbar hat und was dadurch vielleicht weniger beeinflusst ist von rationalen Gedanken, die in so einer Kaufsituation gar nicht so relevant wären.
Ja, und wir sehen halt, dass in diesen Image-Batterien wirklich die Differenzierung auch zwischen den Marken und zwischen den einzelnen Image-Dimensionen nicht so riesig ist, wie man das eigentlich erwartet. Und das kriegt man ja, mit der mentalen Verfügbarkeit ein wenig besser hin. Und das ist wirklich total einfach. Wir zeigen die verschiedenen Statements zu den Category Entry Points. Also, wenn ich abends mit Freunden zum See gehe, welche Marke, oder wenn du abends mit Freunden zum See gehst, welche Marken kommen dir dann in den Sinn? Oder wenn du zum Frühstück was trinken willst, welche Marken kommen dir dann in den Sinn? Und die werden nacheinander angezeigt und dann ist es eine einfache Multiple-Choice-Abfrage. Wir zeigen die alle oder nicht alle Marken, die relevanten Marken einer Kategorie. Das können auch bis zu 20 Marken sein. 15 ist besser, wenn man das nicht zu groß macht. Und dann wählen die Befragten einfach alle Marken aus, die aus ihrer Sicht zu der Aussage passen.
Das ist zwar nur eine Multiple Choice, aber darüber kriegt man auch die Daten, die man braucht. Also man verliert dort nichts, nur weil man eine simple Multiple Choice Frage gestellt hat.
Ja, und das Schöne ist, man kann halt auch 20 Marken integrieren, ne? Weil wenn man im Image-Tracking geht, dann hat man vielleicht mal 8 Marken so in der Detailbewertung vom Image, wenn überhaupt. Kann das natürlich auch größer denken, aber meistens beschränkt man sich da noch mehr. Hier kann man wirklich so das ganze Wettbewerbsfeld mit reinnehmen. Es gibt da auch so ein bisschen Regeln, wie man das gestaltet. Irgendwie alle großen Marken, dann viele der mittleren Marken, aber auch ein paar kleine Marken. Dass man da ein gutes Abbild hat und das dann auch konstant über die Zeit messen kann, weil das ist ja auch das Spannende dann, wie entwickelt sich das Ganze.
Und welche Verwendungsanlässe nimmt man dann?
Also man nimmt wirklich also Verwendungsanlässe, so 60 bis 70% der Statements sind so die klassischen Verwendungsanlässe, wo
Also hier
man.
zum Beispiel, was trinkst du, wenn du am Sommertag nach Hause kommst und es war heiß? Oder was trinkst du, wenn Freunde da sind? Oder wenn du eine Party schmeißen möchtest, was kaufst du dann?
Genau,
Wenn sich
genau.
das als Hauptverwendungsanlass auch etabliert hat in den vorangegangenen Usage- und Attitude-Studien.
Richtig, weil man einfach weiß, dass es in der Kategorie auch ein wichtiger Punkt ist. Und dann sagt man, man kann aber dann so 30, 20, 30% bringt man auch noch so andere Statements rein. So die klassischen Attribute, die man vielleicht vorher auch im Image-Tracking hat. Also man kann dann auch, wenn du eine besonders qualitativ hochwertige Marke kaufen möchtest, wenn du auch so Vertrauen kann man reinbringen. Ne? Wenn du eine Marke besonders, ich weiß gerade nicht, wie man es gut formuliert, aber auch so emotionale Dinge kann man auch ein wenig mit reingeben, weil das natürlich auch eine Rolle spielt. Und nachher im Index wird dann beides zusammen vermischt. Aber wichtig ist, dass man ja mindestens 70% diese Kategorie, also diese klassischen Verwendungsanlässe drin hat.
Ich glaube, hier wäre auch ganz viel Thema Natürlichkeit,
Ja.
Gesundheit ist immer wieder auch bei Getränken ja relevant.
Richtig, auch sowas wie Nachhaltigkeitsaspekte, ne? Da kann man dann auch irgendwie ein, zwei Statements mit so reingeben und hat das dann auch ein bisschen abgefangen. Und das ist eigentlich alles. Das ist der Kern der Studie. Was davor natürlich immer kommt noch, ist Brand Funnel. Wichtig vor allen Dingen die Awareness. Also die fragt man schon auch noch ab, ungestützt und gestützt. Oder wir machen das zumindest. Und was wir immer noch gerne machen, trotzdem auch nochmal spontane Assoziationen zu den Marken abzufragen, um einfach noch ein bisschen Futter zu haben. Wie ticken denn die Marken? Was sind vielleicht auch wichtige Markenassets? Also das kann man ja auch schon lernen. Was wird erinnert, wenn an die Marke gedacht wird? Und so ergänzt man das. Und wenn man möchte, kann man natürlich immer auch nochmal eine klassische Imageabfrage und eine Tonalität reinbringen, je nachdem, was auch das Ziel des Markentrackings am Ende ist. Aber grundsätzlich kann man es sehr einfach halten und damit auch um Unternehmen sehr einfach teilen, sodass auch jeder versteht, was bedeutet das denn jetzt, was da rauskommt. Vielleicht gehen wir dafür einmal eins weiter auf die Kennzahlen. Es gibt nämlich eigentlich drei KPIs, die man sich dann am Ende anschaut. Und der wichtigste ist der mentale Marktanteil. Passt ganz gut zur mentalen Verfügbarkeit, ne, der mentale Marktanteil. Und da wird einfach geschaut, wie groß ist denn der Anteil der Assoziation im Vergleich zur Gesamtzahl aller Assoziationen einer Marke. Also ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, das ist jetzt, keine Ahnung, für Coca-Cola, dafür sind die Werte wahrscheinlich was niedrig, aber nehmen wir an, es ist Coca-Cola und dann kann man sich hier, hat man hier schon Zeitverlauf und kann sich irgendwie angucken, ja, 17% Assoziationen an Gesamtzahl der Assoziation hat Coca-Cola bekommen. Das kann man sich natürlich dann auch im Wettbewerbsvergleich anschauen und im
Und
Wellenvergleich.
im Vergleich.
Ja.
Das heißt, je höher der Wert, desto stärker ist man mental verfügbar und
Richtig.
desto erfolgreicher verkauft man sich dadurch.
Ja, genau. Desto ja, wahrscheinlicher ist es, dass man häufig gekauft wird von vielen verschiedenen Leuten.
Und die anderen zwei?
Die anderen zwei schauen dann noch mal ein bisschen spezifischer drauf, ne? Auch nachher für die Analyse wichtig. Woher kommt denn der hohe Mental Market Share? Kommt er dadurch, dass einfach viele Assoziationen mit einer Marke verbunden werden, also die durchschnittliche Anzahl der Assoziationen mit der Marke. Und
das würde also bedeuten, dass eine Marke in besonders vielen Verwendungsanlässen und für besonders viele emotionale, relevante Dimensionen wichtig ist und präsent ist.
Ja, richtig. Und dann kann man sich noch anschauen, wie viele Personen haben dann überhaupt mindestens eine Assoziation zur Marke, ne? Also dann würde das hier heißen, 60% der Leute, die wir befragt haben, hatten zumindest eine Assoziation zu Coca-Cola. Also Assoziation wieder, Category Entry Point oder so eine emotionale Dimension.
Das heißt aber, bei einer kleinen Network Size kann das ja ein Zeichen dafür sein, dass man ein bisschen nischiger positioniert ist. Ist das dann, also da kann man ja ganz erfolgreich sein. Wie geht man damit um?
Mhm. Kann man total erfolgreich sein, ist wahrscheinlich für viele Marken auch ein total guter Einstieg. Deshalb ist auch wichtig, in der Interpretation immer zu schauen, ist man gerade eher so eine kleine Marke, dann ergeben sich vielleicht andere Implikationen, als wenn man eine sehr große Marke ist. Nur wenn man dann wachsen möchte, dann ist meistens ein großer Hebel oder die Theorie sagt oder die Forschung von Ehrenberg was sagt, der größte Hebel ist dann, in mehr Category Entry Points verfügbar zu sein. Also das könnte dann eine Wachstumsmöglichkeit sein. Mhm. Wir haben eben kurz vorher über das Beispiel McDonald's gesprochen. Das war jetzt schon eine große Marke, trotzdem müssen die auch noch gucken, dass sie wachsen. Und die haben dann irgendwann gesagt, okay, wir besetzen jetzt auch den Category Entry Point des Frühstücks. Und wo sie vorher gar nicht drin waren und konnten so auch nochmal ein Wachstumsfeld identifizieren.
Und ich glaube, bei Getränken ist es auch oftmals so, dass man so im Partybereich oder in der Innenszene so einsteigt. Und von da aus ist halt die Frage, wie weit kommt man, dass man sogar alleine nachher vorm Fernseher getrunken wird. Ja. Also dass man sich den Kasten zu Hause immer stehen hat und da einfach zugreifen kann.
Ja, Fritz Cola ist vielleicht so ein Beispiel, die angefangen haben, dass man die irgendwie eher in alternativen Party-Locations gesehen hat. Und mittlerweile steht es auch in jedem Getränkemarkt.
Genau. Ja, es ist auf jeden Fall leicht zu verstehen, finde ich immer. Und das ist, glaube ich, der Vorteil, dass man damit auch viele Mitarbeiter oder KollegInnen im Unternehmen erreicht, wenn man das sich einmal für so ein Prinzip entschieden hat, dass das viele verstehen, selbst wenn die gerade nicht die Marktforscher, den Marktforschern ganz nahe sind, sondern ein bisschen weiter weg.
Ja, und das Schöne ist auch immer, dass man einfach solche Kennzahlen hat. Also das kann man auch auf anderen Arten, in anderen Arten des Image-Trackings bekommen, aber es ist irgendwie ganz klar, man hat diese Kennzahlen und es entwickelt sich auch eine gute Benchmark, ne? Also auch die Forschung drumherum ist ja nicht zu unterschätzen, dass man auch lernt, was ist gut, was ist schlecht, was bedeutet das, was sind dann gute nächste Schritte. Da wird ja gerade auch einfach viel weiter geforscht und von dem kann man profitieren.
Wir haben noch drei Leitsätze mitgebracht.
Genau, das sind so, wieder nach vorne. Hier ist auch das Buch, was wir sehr empfehlen können, Better Brand Health, wenn man sich damit näher beschäftigen möchte. So das Nachfolgebuch, wo es sehr darum geht, wie setzt man denn Brand Tracking auf? Und die Jenny Romaniuk vergleicht auch immer, wie ist denn klassisches Brand Tracking aufgebaut und wie könnte es besser gehen? Bei ihr wird schon sehr deutlich, dass sie es besser findet oder wie könnte es anders gehen? Und ja, vieles davon kann man, glaube ich, sehr gut nachvollziehen. Und sie sagt so drei Regeln für ein Brand Health Tracking. Und das erste haben wir auch schon besprochen. Designe wirklich für die Kategorie und nicht zu spezifisch für deine Marke, sondern es geht darum, die Kategorie zu verstehen und dann auch im Brand Tracking die Kategorie abzubilden. Das heißt, wirklich breit reinzugehen, zielgruppenmäßig, aber auch von den Category Entry Points. Also nicht nur die, die man jetzt schon besetzt, sondern wirklich die, die wichtig sind für die Kategorie. Das Zweite finde ich auch ganz spannend. Das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet, obwohl es so klar ist. Wenn man so in die Analyse geht, ist gar nicht so wichtig, ob die Leute sich unterscheiden im Geschlecht, im Alter, Da ist auch Ihre Aussage, boah, so viel tut sich das gar nicht von Marke A zu B in einer Kategorie, sondern das kann man meistens sehr kategorieübergreifend sehen, wie so die Käuferstruktur ist. Aber was wirklich wichtig ist, ist, der Befragte, die Befragte Erfahrung mit der eigenen Marke oder nicht? Das heißt, sich den Unterschied anzuschauen zwischen Heavy Buyern und Light Buyern, Non-Buyern. Und sich vor allen Dingen auf die bisherigen Nichtnutzer oder Wenignutzer auch zu konzentrieren und da auch mal anzuschauen, steigt zum Beispiel die Awareness bei den Nichtnutzern, eine wichtige Kennzahl. Das macht man gar nicht, also ich habe das vorher gar nicht so häufig gemacht. Und das ist halt ein oder aus Ihrer Sicht ein wichtiger Wachstumshebel, daran zu arbeiten.
Ich kann das voll nachvollziehen, weil jetzt noch mal kurz dieser Ausflug auch im Package Fit, was ich gerade jetzt im Moment gerade ganz viel am Wickel habe, ist auch das Thema immer, kriegt man auch neue Nutzer dazu? Und oftmals geht es ja auch darum, dass man jünger werden möchte. Und was heißt denn überhaupt jünger? Also auch, dass man da nochmal genau hinguckt. Natürlich schauen wir uns das Alter an, das kann man sich immer angucken. Aber eben, manches Mal korreliert es ja auch, dass die Jüngeren vielleicht auch eher die Low-User sind und dass da auch eher darum geht, bei den Low-Usern was einzusammeln und mehr Kunden zu generieren.
Ja. Und dann beim Reporting, da geht es dann um die Marke. Da kann man dann wieder markenspezifisch werden. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man sich dann auch die Kennzahlen nochmal anschaut, ne? So im Kontext der eigenen Marke. Wo steht man denn? Ist man gerade eine kleine Marke, die irgendwie erst eingestiegen ist? Ist man schon eine sehr große Marke, die sich weiterhin am Markt halten will? Dann gibt es da einfach unterschiedliche auch Handlungsempfehlungen, je nachdem, wo man da gerade steht und wie die Ergebnisse dann des Brandtrackings aussehen.
Okay, das war ein kleiner Ausflug in die mentale Verfügbarkeit.
Sonst war das natürlich jetzt wirklich nur ein erster Einblick und eine Ermutigung, sich mal ein bisschen damit zu beschäftigen. Vielleicht tut's das Marketing auch schon und dann macht's total Sinn, das auch marktforscherisch zu begleiten und zu messen einfach.
Ja, wenn man ein gut funktionierendes Brand-Tracking hat, ist es natürlich, bleibt man da natürlich gerne bei, um es auch fortzuführen, um seine Zeit reinzuhaben. Aber es gibt manches Mal Umbrüche, wo man nochmal drüber nachdenkt, ob man genau sein bestehendes Brand-Tracking auch behalten möchte. Und genau dann sollte man sich auch hierüber mal Gedanken machen, denn es ist einfach und nachvollziehbar und vor allem zeigt es die Stellschrauben gut auf, wie man etwas verändern kann.
Korreliert auch häufig gut mit Marktanteilen, was nochmal die Argumentation erleichtert, dass das auch richtig ist, was da rauskommt. Und kann man ja aber auch einfach einmal einschieben und mal schauen, ey, wie ist das denn im Vergleich zu unserem bisherigen Brandtracking? Lernen wir da mehr, lernen wir weniger? Könnte sich das lohnen? Weil so aufwendig ist es dann gar nicht insgesamt.
Das ist vielleicht auch ein guter Hinweis.
Ja.
Gut. Wir sind am Ende angelangt. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr Interesse gehabt habt und uns zugehört habt. Bei Fragen meldet euch gerne bei uns.
Bleibt neugierig. Bis bald.
Tschüss.